Da habe ich mich damals nämlich auch immer wieder gefragt, warum ist es denn so schwer? Warum legen die einem so viele Steine in den Weg? Wollen die denn nicht, dass hier mal was funktioniert? Muss man denn immer die ganzen Erfolgsstorys in den Staaten sehen und so weiter? Aber ich glaube, man muss das Ganze wirklich differenziert betrachten. Zum einen sollte vielleicht einfach mal das ganze Thema schon in Schule und Uni anders vermittelt werden. Ja, also Thema Jahresabschluss, Steuern etc. pp. Da lernt man ja wirklich nur den Kram, den man gar nicht braucht in der Uni. Ja, und irgendwelche Statistikgeschichten und so weiter.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Mark Mühijolo ist der Gründer von Cookie Bros. Er verkauft S-Bahn-Keksteig, aber wurde zu einem relevanten Teil auch dank digitaler Plattformen erfolgreich. Wie und was und wo und how, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Herzlich willkommen, Mark. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Und zur Abwechslung hat mal jemand meinen Nachnamen richtig ausgesprochen.
Echt? Das kann man falsch machen. Das würde mir nicht in den Sinn kommen. Das ist,
kaum.
Einfach aussprechen, wie es buchstabiert wird.
Genau.
Ich war mal vor 12 Jahren, hatte ich einen Kunden in Istanbul und war dann, glaube ich, in dem einen Jahr irgendwie 7 oder 8 Wochen in Istanbul und habe es auch nach 8 Wochen nicht geschafft, Teşekkür Küder ordentlich auszusprechen.
Ja, das ist auch nicht so einfach. Fällt mir auch oft schwer.
Letzte Woche hatte ich einen Gast, der hat geheiratet und in seinem LinkedIn-Profil noch seinen Mädchennamen sozusagen und in uns sozusagen seinen neuen Namen gegeben. Und das hat mich auch verwirrt, weil ich jetzt nicht wusste, ob ich mich auf den richtigen Gast vorbereitet habe oder den falschen. Also Namen. Aber hey Marc, apropos LinkedIn, ich habe in der Vorbereitung dein LinkedIn-Profil angeguckt.
Ja, cool.
Und da habe ich gestern irgendwas Unfassbares gelesen, was mit Katjes zu tun hat.
Ja, das ist ein Einstieg.
Ja, das ist ein super Einstieg. Ja, was total. Ist denn da passiert?
Ja, was soll ich sagen? Das ist wirklich brandheiß, brandaktuell. Neuer könnte es nicht sein. Ich glaube, wir haben es gestern auch erst verkündet. Die Tage kam die Pressemitteilung raus. Katjes hat als unser Altinvestor weitere Anteile von uns sozusagen übernommen.
Ne? Cool.
Und die sind schon seit 2018 mit an Bord. Und das funktioniert sehr gut mit denen zusammen. Und jetzt war es an der Zeit, den nächsten Step zu gehen, gemeinsam. Ja.
Okay. Gegründet habt ihr, glaube ich, 2017?
Ja, also wir haben 2018 offiziell gegründet, aber 2017 haben wir schon so angefangen über eine alte Company von mir, die es damals schon gab. Bevor wir dann gegründet haben, haben wir gesagt, komm, starten wir erstmal, bevor wir jetzt wieder eine GmbH gründen müssen für viel Geld. Und 2018 dann offiziell und kurz darauf, dann ein halbes Jahr später, war auch Katjes dann schon mit an Bord.
Okay, Katjes macht, glaube ich, ohne euch knapp 400 Millionen Euro Umsatz letztes Jahr.
Ja.
Wie viel werden sie jetzt mit euch machen?
Ja, natürlich 1 Milliarde, ist doch klar.
1 Milliarde? Ja, okay.
Nein. Nee,
also wir machen, kommuniziert ihr?
Ja, wir machen, es kommt immer so drauf an. Wir sind so ein Unternehmen, uns kann man eher so als Mittelständler empfinden. Wir sind jetzt nicht so ein klassisches Startup, entweder voll hoch oder runter. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir machen mittlerweile seit 2020 schon 8-stellige Umsätze und bewegen uns da so bei um die 15 Millionen.
Ja. Ja, voll gut. 2017 gegründet, eure Firma heißt Sugar Daddies GmbH, glaube ich, ne?
Seit letzter Woche auch nicht mehr. Wir haben uns umformiert. Ja, wir sind jetzt die Cookie Bros GmbH.
Ah, okay.
Ja, Sugar Daddies, das war damals so eine Schnapsidee und wir haben gesagt, es ist an der Zeit, diese Firma mal umzuformieren.
Ja, schade, das fand ich ganz witzig eigentlich.
Ja, fanden wir auch ganz witzig, aber.
Ja. Aber jetzt nochmal ganz von vorne. Genau, vor ungefähr 8 Jahren habt ihr überlegt, Keksteig zum Naschen in den Handel zu bringen. Was waren eure Vorbilder? Wie kam es dazu? Wie habt ihr so die ersten Schritte gemacht?
Ja, das war ein totaler Zufall. Also ich habe damals, muss man wissen, im Vertrieb gearbeitet und habe dann da so meine ersten 2 Jahre verbracht und das hat mich total angekotzt. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht.
Und das war bei so einer Firma mit 4 Buchstaben, glaube ich,
genau.
Mit H anfängt.
Ja, genau, die kennt man auch.
Und das, was ich ganz, ganz lustig fand, auf deiner LinkedIn-Seite hast du natürlich deine alten Stationen und hast aber zu jedem so ein kleines Fazit gemacht, ne? Wo du sagst, hier hatte ich wenig Spaß, wenig Geld und wenig Zeit für Freunde.
Ja, genau.
Beim nächsten hatte ich mehr Spaß, immer noch wenig Geld, aber irgendwie hab mehr. Und jetzt mal sagst du, hast du jeden Tag Spaß an der Arbeit. Das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig, bei jedem Job so ein Fazit zu ziehen.
Ja, okay. Gut, du aufgepasst.
Du warst im Vertriebsjob und es hat dir nur halb viel Spaß gemacht und dann?
Ja, und dann habe ich gesagt, komm, ich muss irgendwie was selber machen. Es kribbelte mir schon immer in den Fingern und ich bin so ein totaler Foodie, mein ganzes Leben lang Süßigkeiten gefuttert. Also habe ich so eine Art 90er Jahre Foodporn-Café aufgemacht. Ja, also da gab es dann alles aus den Staaten, was es damals hier noch nicht gab. Twinkies.
In Köln?
Ja, genau, in Köln. Ich hatte aber auch noch 5 andere Läden, also deutschlandweit, unter anderem auch Berlin, Hackescher Markt, Hannover, Düsseldorf und so weiter. Genau, das ist lange so vor dieser Phase gewesen mit TikTok und was es da so alles gab, ne? Und wir haben damals echt noch so Facebook-Gruppen gemacht zu Werbezwecken, also 2015 halt eben. Und daraus ist natürlich so eine Passion entstanden, die sich immer weiterentwickelt hat für Trends, Foodprodukte und so weiter. Und so bin ich dann eben jedes Jahr nach New York geflogen, weil für mich gibt's nur 3 Städte. Eine davon ist New York, wo man einfach so sehen kann, was passiert in den nächsten Jahren in Deutschland. Ja, bin ich da hingeflogen, mir das angeguckt und da läufst du halt rum und lässt dich inspirieren. Und so war es auch bei mir. Laden, Schlange, keine Ahnung, was da abging. Angestellt einfach, gegessen, was war's? Cookie Dough. Und ich dachte mir so, was für eine geile Idee. Kennt man ja, ne? Kindheitserinnerungen und so weiter. Ja. Das amerikanische Pendant war natürlich ein bisschen abstrakter gedacht als die deutschen, also viel zu krass und mit Aroma und hier und da. Aber ich fand die Idee gut, wir haben das ausprobiert bei uns im Laden. Natürlich hatten wir da die beste Kundschaft zum Ausprobieren. Hat wunderbar funktioniert und wir haben gesagt, das können wir doch skalieren.
Genau. Ja, sehr witzig. Du hattest eben im Nebensatz auch irgendwie Twinkies erwähnt. Das ist so eine amerikanische oder ein Produkt von so einem amerikanischen, wie heißen die, Comtesse? Nee.
Ja, ich glaube, ja, doch, so heißen die.
Irgendwie was Ähnliches. Und die waren irgendwie vor 12, 13 Jahren mal insolvent.
Ja, und dann kam ein Film, der hieß Zombieland. Und durch diesen Film sind die dann, weil da jemand, der Woody Harrelson Twinkies gegessen hat, da sind die dann wieder abgegangen wie Schmitz Katze.
Ach, witzig.
Hostess heißt die.
Hostess, ja, genau. Ich war zu der Zeit in den USA und habe halt einfach irgendwie mir die Koffer vollgepackt mit den Produkten, weil es hieß irgendwie, die wird es nicht mehr geben und habe die in Deutschland irgendwie teuer verkaufen können auf eBay.
Ja.
Und dachte auch so, das ist ja verrückt, was so für eine Nachfrage für so Süßigkeiten ist. Aber anders als du habe ich daraus kein Geschäft gemacht, sondern die Hälfte verkauft und die Hälfte selber gegessen.
Ja, ich habe auch immer die Hälfte selber gegessen, das war das Problem. Das Problem bei mir ist, ich bin ein schlanker Typ, aber so der Bauch ging dann immer nach vorne. Ne? Aber es war auch ein tolles Geschäft, was wir da damals aufgebaut haben. Nur vom gesamten Gastro-Geschäft, so, das war dann irgendwie nicht so meins. War immer schwierig, ständig eingebrochen und so Geschichten, da hatte ich irgendwann keine Lust mehr drauf. Und so habe ich dann überlegt, was kann ich als nächstes machen? Und dann gab es die Situation, dass ich mich frisch von meiner damaligen Freundin getrennt habe. Und dann waren ein paar Jungs auf Ibiza, da haben die gesagt, komm doch auch vorbei. Und wie das dann so ist, als Junggeselle, dann fährt man nach Ibiza. Und da habe ich dann den Paul so richtig kennengelernt. Und der Paul ist mein jetziger Geschäftspartner. Und seine Eltern oder auch die ganze Familie, die haben mehrere Rewe-Märkte und sind da in diesem Kosmos unterwegs. Und da habe ich zu ihm gesagt, du, ich habe eine richtig geile Idee, aber ich habe überhaupt keine Ahnung von Supermärkten. Wie sieht's aus? Ja, normalerweise trinkt man dann ein, sagt, ja klar, das machen wir und dann passiert nichts. Und wir saßen aber 2 Wochen später zusammen und haben uns dann an die Idee gemacht und dann das Ganze nach und nach gegründet.
Das ist aber super cool, weil das beantwortet auch so ein bisschen die Frage, wie habt ihr irgendwie geschafft, euer erstes Regalstück irgendwie im Supermarkt zu kommen? Das war dann vielleicht bei den Rewe-Märkten von dem Paul, ne?
Ja, genau. Also das war super Entry, ne? Also direkt rein, ausprobieren können. Und dann eben da die ersten Erfahrungen sammeln, auch für mich als Newbie in dem Business. Aber danach war es jetzt nicht so, dass uns alle Türen eröffnet wurden und wir konnten da so durchspazieren, sondern wir haben dann wirklich ganz normal Türklinken geputzt, sind kilometerweit gefahren, haben selber produziert und dieses klassische Startup-Ding voll durchgezogen. Ja.
Wenn man in Deutschland im Snack-Bereich gründet, so mit Lebensmittelanforderungen und so weiter, ist das eine gute Idee? Oder hättest du gesagt,
Ja, das ist die dümmste Idee, die man überhaupt haben kann. Also jeder da draußen, der irgendwie sowas in dem Bereich macht, macht das nicht. Lass das einfach sein. Noch dümmer sind nur noch Gesundheitsartikel, Nahrungsergänzungsmittel. Das ist noch dümmer. Da gibt's noch mehr Verordnungen, aber alles andere. Es ist ja Wahnsinn, worauf man alles achten muss. Und hier kann wieder einer sterben, weil du die Peanut nicht deklariert hast. Und da kann wieder was passieren. Und hier musst du wieder ins Labor. Und hier brauchst du die Haltbarkeitsgeschichten. Und dann IFS, das sind dann gewisse Zertifikate, die du brauchst von deinem Produzenten. Das weißt du alles am Anfang nicht. Das wusste auch der Paul nicht, ja, weil er kommt ja von der anderen Seite. Und so haben wir uns da wirklich reingefuchst und man sagt ja oft, das ist keine Raketenforschung, es wurde dann zu einer Raketenforschung. Hat dann irgendwie immer alles geklappt, ja, also 3-mal auf Holz klopfen, ne? Aber war schon eine harte und anstrengende Zeit.
Wenn man jetzt mal so makroökonomisch das für Deutschland betrachtet, glaubst du, diese ganzen Anforderungen sind gut, weil sie dann dafür sorgen, dass am Ende irgendwie sinnvolle Produkte rauskommen und vielleicht für euch auch jetzt ein kleines bisschen dafür sorgen, dass nicht jeder Idiot wie ich zum Beispiel anfangen kann, auch so ein Produkt an den Markt zu bringen? Oder sagst du, eigentlich fürs Land wäre es doch besser, wenn man gerade Startups irgendwie hilft, schneller so ein Proof of Concept zu leisten. Oder
ja, das ist der Punkt. Das ist eine super Frage eigentlich. Und da habe ich mich damals nämlich auch immer wieder gefragt, warum ist es denn so schwer? Warum legen die einem so viele Steine in den Weg? Wollen die denn nicht, dass hier mal was funktioniert? Muss man denn immer die ganzen Erfolgsstorys in den Staaten sehen und so weiter? Aber ich glaube, man muss das Ganze wirklich differenziert betrachten. Zum einen sollte vielleicht einfach mal das ganze Thema schon in Schule und Uni anders vermittelt werden. Ja, also Thema Jahresabschluss, Steuern etc. pp. Da lernt man ja wirklich nur den Kram, den man gar nicht braucht in der Uni. Ja, und irgendwelche Statistikgeschichten und so weiter. Aber
soll an haben ja. In der Buchhaltung. Ne?
Ja. und so weiter. Ja, also da denke ich mir so, was, wofür? Ne? Später habe ich halt ChatGPT. Ne, wusste dann keiner, aber auch einen Taschenrechner gab es ja schon vor der Zeit. Warum muss man das alles so machen? Warum kriegt man nicht mal wirklich Dinge an die Hand gegeben, die später wirklich wichtig sind für Leute, die dann sich selbstständig machen wollen? Da fängt das schon an. Aber auch irgendwelche Inkubatoren oder irgendwelche Hilfestellungen vom Staat für Leute, die wirklich gründen wollen, für die einzelnen Bereiche, worauf es ankommt, das sollte es doch geben. Schulungen etc. Die Anforderungen allerdings, zum Beispiel an Lebensmittel, ich finde, die liegen genau da, wo sie sind, richtig. Mhm. Weil es wird trotz dessen genug Schindluder betrieben. Man muss nur genau hingucken. Es passiert immer wieder irgendwas. Das darf auf meiner Meinung nach auf gar keinen Fall irgendwie runterreglementiert werden. Das sollte genauso bleiben.
Ja. Hast du, ohne irgendwie Namen zu nennen, gibt es da Beispiele, weil du sagst, es wird Schindluder geschrieben. Was sind so typische Sachen, bei denen Lebensmittelproduzenten abkürzen?
Naja, also am Ende des Tages ist es ja so, wie sagt man, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Es gibt mit Sicherheit einige Produzenten oder auch sonst irgendwer, der hier und da mal versucht, Dinge da irgendwie aneinander vorbeizuführen. Ich kann jetzt da jetzt keine direkten Beispiele geben. Ne? Wir arbeiten auch wirklich mit Hochkarätern einfach zusammen, damit uns da nichts passieren kann. Das fängt beim Steuerberater an oder halt eben auch bei unserem Produzenten. Aber man hört ja immer wieder links und rechts, sei es jetzt ein Skandal vom Burger King, ja, als Beispiel von irgendwem, der da hingeht und sieht, was da so passiert. Ne? Also man muss einfach aufpassen. Und ich würde sagen, das Supermarktgeschäft ist wirklich ein sehr, sehr sicheres. Und da kann man davon ausgehen, dass da auf jeden Fall nicht so viel Quatsch passiert.
Ich kann mich bei der Nahrungsmittelergänzungsbranche auf jeden Fall daran erinnern, dass regelmäßig, ist glaube ich auch fast so ein kleiner TikTok-Trend, dass Leute versuchen, so Sachen ins Labor zu schicken, damit Inhaltsstoffe untersucht werden. Klar. Und dann kommt oft raus, ist überhaupt nicht in der Tiefe vorhanden, wie es
genau. Das passiert immer wieder, auch zuletzt. Also da gibt es dann Produkte, die werden mit, weiß ich, 20 Gramm Protein pro Waffel oder sowas, ne, deklariert. Und ist ja nur ein Gramm drin. Ja, oder irgendwelche Proteinriegel. In den meisten Proteinriegeln ist ja kein Protein drin. Das ist ja Kollagen. Das ist Kollagen, was aber als Protein deklariert werden darf. Ja, das wissen die wenigsten. Und dementsprechend Kollagen brauchen sie eh, damit das Ding weich ist und nicht bretthart wie so ein Brikett. Und dementsprechend kannst du das eigentlich, es geht hier rein und da unten raus und du hast halt gar nichts dafür gehabt. Aber ja gut, wenn sie dann wenigstens schmecken, auch gut.
Eine wichtige Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, kann ich den Teig von euch eigentlich auch nehmen und backen und daraus Kekse machen?
Ja, kannst du. Empfehle ich nicht, weil dafür gibt es, glaube ich, günstige Varianten, denn unser Teig, also unser Cookie Dough, der ist ja so behandelt worden, dass man ihn eben ohne Bauchschmerzen verzehren kann. Da ist hitzebehandeltes Mehl. Die meisten denken immer, das kommt nur durch die Eier. Also Eier sind ja auch keine drin. Ne? Aber es liegt am hitzebehandelten Mehl zu, ich würde mal sagen, 70%, weil die Vögel fliegen übers Feld, lassen ihren Kot runter. Das wird einfach mit geschrotet und das futterst du dann. Und da musst du dich ja nicht wundern, dass du dann auf dem Klo sitzt und ja, das gleiche machst mit dem Klo, was die Vögel mit dem Feld gemacht haben. Und,
ach, das ist der Hauptgrund oder das ist der Hauptgrund, warum man irgendwie so Teig nicht so gerne.
Ja, ja. Oh. Das ist wirklich, das kann auch wirklich mal übel enden. Deswegen dieses Gerücht, so, ey, du sollst den Teig nicht roh naschen, das stimmt schon. Das sollte man echt nicht machen, außer unseren. Da wird das Mehl hitzebehandelt in einem Verfahren, was sowohl für Säuglinge als auch für sehr alte Menschen geeignet ist. Und das wissen wir ja aus der Erfahrung heraus, was für Kleinkinder und für alte Menschen gut ist. Das kann für uns nicht schlecht sein. Es kostet natürlich mehr Geld und dementsprechend ist unser Produkt dann auch teurer. Ne? Plus hochwertige Zutaten. Wir haben keine Margarine drin, Butter drin. Wir haben richtig geile Schokolade aus Belgien drin. Damit werben wir nicht mal, aber das ist so.
Ja. Ich habe mal ein Doku gesehen, wie Getreide transportiert wird. Und Getreide wird in Schiffen oft transportiert offen.
Ja, ja,
also
interessant.
Ist irgendwie oben offen und da sah man dann auch wieder hunderte von Vögeln irgendwie drauf.
Ja.
Mitfliegen und dann wurde auch gesagt, es wird nur oben so ein bisschen abgesaugt, aber das meiste der Reinigung passiert irgendwie erst in der Verarbeitung, aber oder wahrscheinlich dann tatsächlich erst irgendwie beim Backen oder sowas.
Ja, genau. Also eigentlich wird das gar nicht so richtig gereinigt. Ja? Deswegen bleibt da so viel übrig. Also für alle Leute, die gerne backen, backt's ordentlich durch. Ja,
ja, krass. Ja. Mal gucken, ob mir das wenigstens irgendwie den Hunger so ein bisschen verdirbt, irgendwie am Teig zu naschen. Mal gucken. Großer Trend seit Jahren ist ja eigentlich irgendwie gesund, ohne Zucker zum Abnehmen. Ich glaube, auf irgendeiner Konferenz bist du dem Christian Wolf von More Nutrition in die Arme gelaufen. Mhm. Und ihr kommt an und sagt, wir machen einen Keksteig zum Löffeln, der irgendwie viel mehr Kalorien pro 100 Gramm hat als Coca-Cola.
Ja.
Oder nur 20% weniger, als wenn ich Nutella löffeln würde. Mhm. How is this legal?
Was soll man dazu sagen? Ne? Also ich glaube, man kann es relativ einfach formulieren. Am Ende des Tages, ich ernähre mich auch zu 80% gesund. Aber wenn ich mich zu 100% gesund ernähren würde, dann hätte ich ein ganz anderes Problem, und zwar ein Kopfproblem. Weil ich sitze da abends und denke mir so, boah, jetzt hätte ich schon Bock, was zu naschen, nachdem ich heute zwei Salate gefuttert habe. Und irgendwie braucht man doch einen Ausgleich. Der Körper muss gesund sein, aber wenn der Kopf nicht mitmacht, ja, und da kommen wir halt ins Spiel. Und auch ein Christian Wolf, ne, der ja totaler Verfechter von dem ist, der ist ja Riesenfan von unseren Produkten. Ich schicke dem ja jedes Jahr nach Kapstadt, schicke ich dem ja unsere Produkte zu, damit er die da futtern kann. Ist dann von den Cookie Dough Balls vor allen Dingen, das ist Keksteig außenrum, innen drin Eis. Die liebt der. Und warum isst der die auch? Ganz einfach, weil er halt Kalorien zum Beispiel an anderer Stelle spart, die wirklich unnötig sind. Also du musst dir jetzt keine normale Fanta reinpfeifen, trinkst dann einen halben Liter weg und hast dann 500 Kilokalorien weggezogen. Da kannst du dir dann lieber 2, 3, 4 Cookie Dough Balls am Abend gönnen, hast die gleichen Kalorien, hast aber Spaß und hast bewusst das Ganze erlebt. Ne? Und so ist es auch bei uns gekommen. Wir haben uns damals bewusst dafür entschieden zu sagen, ey, wir machen das jetzt nicht wie die ganzen anderen mit USP glutenfrei, USP Protein. Klar kann das auch irgendwann bei uns mal kommen, dass wir das mal so aufnehmen. Aber wir sind so die, die für die Gönnung stehen, ganz einfach. Ja, und bis jetzt geht es ganz gut, ja, muss man sagen. Ja.
Wir haben jetzt Q4 und viele E-Commercer machen Q4 ihren größten Umsatz, also teilweise bis zu 80% des Jahresumsatzes im vierten Quartal.
Ja.
Wie ist das bei euch? Ihr verkauft auch viel online oder digital. Ist das auch ein wichtiges Quartal oder ist das, weil ihr inzwischen auch Eisprodukte habt, eigentlich 80% eures Umsatzes im Sommer.
Ja, das, also wir sind aktuell im Prinzip 100% LEH, also Supermarkt. Wir haben eigentlich überhaupt, also wir haben zwar einen Online-Shop, da haben wir jetzt vor kurzem Cookies gelauncht. Wir haben auch einen TikTok-Shop, ne, da haben wir auch, weil unsere Produkte, das ist super schwer mit der Delivery einfach, weil das muss on point sein, ne, teuer, dann schmelzen die Sachen weg und so weiter. Deswegen, Q4 ist bei uns mit Abstand das beschissenste Quartal, das kann man so sagen. Mhm. Bei uns läuft halt Q2 und Q3 einfach brutal. Ne? Ja. Aber gar nicht so, weil wegen des Eises, sondern einfach, weil das so die Monate sind, wo die Leute sich am meisten da auch unsere Produkte einfach gönnen. Denn Q4, da ist der ganze Supermarkt einfach schon voll mit Weihnachtsprodukten.
Ja.
Da fängt das an, ne? Spekulatius und dies und das, da kommen wir einfach nicht an. Q1 ist so dieser Monat, mehr oder weniger zumindest mal der erste Monat, wo die Leute sagen, oh ja, jetzt gehe ich mal ins Fitnessstudio. Ne? Und Q2 und 3, spätestens im Rheinland nach Karneval, ist alles wieder vergessen. Und die Leute sind wieder da, wo sie immer sind. Ne? Und deswegen Q2 und Q3 läuft bei uns eigentlich am besten.
Steht der Keksteig in der Kühlung?
Ja, genau, der steht in der Kühlung. Ja, da beim Monte und wie die ganzen anderen Marken da alle so heißen.
Ja. Aber die trotzdem daran, Leute dazu zu bringen, auch im Winter mehr Eis zu essen oder sowas? Oder ihr habt jetzt irgendwie Kekse mit Spekulatius-Geschmack draußen oder sowas?
Ja, genau. Also wir haben jetzt einmal die ganze Range mit Spekulos. Ne? Also Spekulos ist ja dieser Karamell-Cookie. Das ist nur ein Unterschied zu Spekulatius. Spekulatius hat nochmal so weihnachtliche Gewürze drin. Ich sag immer so ein bisschen wie dieses Lotus-Biskopf schmeckt das, ja, in die Richtung dieser Keks. Mhm. Und da haben wir jetzt einen Cookie rausgebracht, da haben wir einen Cookie Dough, also einen Keksteig rausgebracht und auch Cookie Dough Balls, also außenrum Kekse, innen Eis. Weil das ist einfach ein Thema, das läuft gerade total geil. Genauso wie so Creamy Hazelnut à la Bueno haben wir auch. Mhm. Und die Leute essen unser Eis auch im Winter. Warum? Ist ganz einfach, weil das kein klassisches Eis ist. Es ist als kleiner Eissnack, als Eispraline zu verstehen. Und das ist ja irgendwie entweder außenrum Mochi-Teig oder außenrum Cookie Dough und da ist die Hälfte dann von Eis, deswegen geht das. Und wir haben natürlich trotzdem, muss man sagen, eine klare Richtung im Sommer, wo es dann deutlich höher geht vom Umsatz. Aber wir haben auch gute Umsätze im Winter mit dem Eis.
Ich habe gesehen, auch, glaube ich, irgendwo gepostet hast du, dass in den USA gibt es Crumble.
Mhm.
Und Crumble ist ziemlich groß mit Milliardenumsätzen. Und die haben so die Spezialität, dass sie immer wieder so Limited Editions machen. Ihr adaptiert den Ansatz jetzt für Europa. Was sind diese Limited Editions? Was macht Crumble und was habt ihr daraus für euch jetzt abgeguckt?
Ja, also first of all muss man sagen, ne, bevor es Crumble gab oder ich die kannte, hatten wir tatsächlich dieses Limited Edition Ding schon verfolgt mit unserem Cookie Dough. Ich habe 2021 war die erste, das war so eine Fragezeichen Edition, also da wusste dann keiner, was drin ist, wenn du es gekauft hast, erst wenn du es probiert hast, ziemlich cool. Was auch gar nicht so einfach war für den deutschen Markt, weil du musstest das ja hinten deklarieren, also das muss ja dann irgendwie so verpackt werden von den Zahlen, damit man nicht direkt erkennt, was ist für ein Geschmack, ne, also hinten drauf. Und so haben wir dann immer wieder Limited Editions gemacht. Alles Mögliche, auch mit Influencern und Co. Das, was ich da mal irgendwo geschrieben habe, das bezieht sich auf die Kekse, ja, weil wir glauben, dass der Keksmarkt einfach ein sehr, sehr großer noch ist, der aber in Deutschland einfach nicht so geil bespielt wird. Und Crumble macht zum Beispiel richtig gut vor in den Staaten oder auch Ahoy Chips, ja. Das sind richtig geile Cookies. Was machen die? Also Crumble macht jede Woche, jede zweite Woche ein Limited Cookie. Das führt dazu, dass die Leute in die Stores laufen, diese Cookies natürlich probieren wollen, die nehmen die anderen Lieblingssorten gleich wieder mit und zeigen dann in der Kamera eine Live-Bewertung. Also den probiere ich jetzt 10 von 10, den probiere ich jetzt 5 von 10. Das ist total geil, weil damit machen die anderen für dich den Content. Sie haben immer wieder die FOMO, wie damals auch bei dieser Supreme-Marke, wo dann eine Verknappung da eben da war, die Sachen zu probieren oder haben zu müssen. Und wir wollen gar keine künstliche Verknappung oder sowas einführen, wie Supreme das gemacht hat. Wir wollen einfach jede Woche einen Cookie rausbringen und den gibt's dann danach halt eben nicht mehr. Das heißt, du kannst halt selber entscheiden. Du kriegst ihn, wenn du möchtest. Wenn nicht, dann nimmst du halt den in der nächsten Woche mit. Das ist so ein Ziel, das wollen wir jetzt ins Online-Geschäft rein transportieren. Deswegen haben wir auch mit TikTok Shop angefangen, weil das natürlich für uns als TikTok-Brand der ersten Stunde eine geile Option ist. Und da setzen wir uns jetzt so langsam dran und sind an der Strategie für nächstes Jahr, um dann eben Crumble des Online-Geschäfts zu werden. Ja, das wäre natürlich eine coole Sache, auch wenn es vielleicht in Deutschland keine Milliarden sind.
Jetzt ist TikTok-Shop nochmal gefallen. Ich glaube, für 3-4 Monaten habt ihr den gelauncht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir haben bisher noch gar nicht über euer Marketing und digitalen Vertrieb gesprochen. Auch da wäre es ja super zu hören. Es gibt Insta, TikTok, YouTube. Welche der drei Plattformen für euch irgendwie super passt und wie sich vielleicht auch euer Marketing auf den Plattformen entwickelt hat über die letzten Jahre.
Ja, ich gebe mal einen kurzen Abriss. Also wir waren damals wie alle nur auf Instagram und 2019 habe ich gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Snapchat war so am absteigenden Ast in Deutschland, haben wir uns damals nicht mehr drauf fokussiert. YouTube war auch nicht unser Ding, weil war damals nur 16:9, also Breitbild. Ja. Ne? Scheiße für uns als Startup, schwierig zu bespielen. Also haben wir Instagram gemacht. So semi-erfolgreich. Ich glaube, wir hatten 7.000 Follower. Dann haben wir ein paar Pakete verschickt an TikToker, weil ich der Meinung war, dass man das mal machen müsste. Hat gar nicht reingepasst in so einen Plan. Das ist dann auf einmal explodiert. Wir waren mit die erste Brand, wenn nicht die erste Brand im Dachraum, die auf TikTok das Thema bespielt hat. Sind brutal gewachsen, sowohl auf Instagram, aber auch als auch auf TikTok. Haben mittlerweile über alle Kanäle auf TikTok fast 1 Million Follower, so 800.000. Haben auf Instagram irgendwie vor ein paar Tagen die 100.000 geknackt. Das ist ja so ein bisschen mühseliger. Auf YouTube und Snapchat sind wir auch stark vertreten. Und eigentlich muss man sagen, bespielen wir alle Kanäle gleich. Mit Fun-Content, ja. Wir stehen für Foodporn und Fun. Wir haben ja keinen USP. Wir können jetzt ja nicht ankommen, wie zum Beispiel Christian Wolf und den Leuten jeden Tag erzählen, hier, wenn du geil aussehen willst, ne, nimm meine Produkte. Das wäre ja blöd. Bei uns wäre eher das Gegenteil der Fall. Und deswegen müssen wir die Leute natürlich dann halt eben mit Fun bespielen. Das machen wir. Wir machen witzige Videos. Wir zeigen den Leuten, wie man Rezepte macht. Wir zeigen den Leuten, was bei uns im Büro abgeht und lassen sie sozusagen in dieser Community mitfühlen an der Marke und sie können auch abstimmen, an Sachen teilnehmen, also wie soll das nächste Design aussehen, was für Sorten wollt ihr haben und demnach sind die Leute natürlich so sehr incentiviert, da auch mit dran zu wirken. Ja. Und das machen wir über alle Kanäle gleich, wir recyceln den Content, weil am Ende des Tages ist es doch so, klar ist auf Snapchat vielleicht die etwas Jüngeren und auf TikTok vielleicht auch noch ein bisschen jünger im Gesamten als auf Instagram. Aber die Plattformen entwickeln sich über all die Jahre weiter. Mittlerweile ist sogar meine Mutter auf TikTok, ja, wenn sie da auch nichts postet. Aber wird sie vielleicht in 5 Jahren. Und so ist es doch so, so findet doch mittlerweile der Algorithmus sowieso die Leute, die sich für dich interessieren. Der Algorithmus ist so schlau. Während wir hier reden, hat er sich wahrscheinlich schon 80 Mal weiterentwickelt. Und dementsprechend spielt das gar keine Rolle. Wir gehen da auch nicht auf irgendwelche Zielgruppen, Mann, Frau, Alter, von bis. Wir gehen auf Werte. Und die Werte, die kannst du haben, die kann ich haben, die kann ein 10-Jähriger haben oder ein 80-Jähriger, der auf der Plattform ist. Und der kauft dann unsere Produkte.
Das ist nochmal ganz spannend. Ich habe gelesen, dass ihr auch Brand Ambassadors habt. Wahrscheinlich ist nicht jeder Influencer oder jeder Creator, mit dem ihr zusammenarbeitet, automatisch auch ein Brand Ambassador. Ja. Was muss man leisten, um Brand Ambassador von Cookie Bros zu werden?
Ja, das ist so ein Thema für uns, ist relativ neu auch. Das kam eigentlich letztes Jahr dann auch zustande durch Auch wieder mit dem Moor-Kosmos ging das Ganze so los. Eigentlich ist ja genau unser größter Gegenspieler, würde ich mal behaupten. Ja, das ist eher so,
Yin und Yang.
Ja, wirklich. Also schlimmer geht's ja für beide Seiten eigentlich gar nicht. Ja. Aber, und da sieht man mal wieder, ne, wenn man jeden in seinem Habitat leben lässt und da vernünftig mit umgeht, dann muss das auch nicht so ablaufen wie bei einer Rohgang und bei einem Christian Wolf und wie sie alle heißen, sondern dann kann man sich gegenseitig helfen, befruchten. Und so war's auch da, weil wir leben gesund auf der einen Seite, die schicken uns mal ein paar Produkte zu, die gönnen sich gerne mal was und so funktioniert das dann mit Feuer und Wasser. Und dann haben wir dann die Antonia Elena kennengelernt. Die ist im Moor-Kosmos eine der größten Influencerinnen, Creatorin. Und die fand unsere Produkte so geil und hat die dann einfach hier und da mal in die Kamera gehalten. Dann haben wir sie angesprochen, haben gesagt, hör mal, ich weiß nicht, ob das geht, überhaupt vertraglich oder sonst über. Hast du nicht Bock für uns, Brand Ambassador zu werden? Und wir machen da mit dir gemeinsam, tüfteln wir an geilen Versionen. Und das ist jetzt November letzten Jahres die erste Version. Wir haben mittlerweile 4 Versionen schon mit ihr gemacht. Also 4 Versionen, die innerhalb von einem Jahr in den Supermarkt gekommen sind. Und das läuft super. Also das macht ihr Spaß, das macht uns Spaß, das macht finanziell Spaß, das macht auch auf einer anderen Ebene Spaß. Ja. Und das wollen wir jetzt weiter ausbauen. Wir machen auch Brand-Kollabos mit Hitchler zuletzt. Anfang des Jahres war natürlich auch ein Brett. Da kommen zwei digitale Vorreiter zusammen, muss man einfach sagen. Und wir haben das übel abrasiert da im Supermarkt. Das, was wir in 8 Wochen verkaufen wollten, war in einer Woche ausverkauft. Und so gehen wir weiter vor. Ne?
Wie viele Töpfe von eurem Keksteig muss man machen, um zu sagen, dafür lohnt sich so eine Serie aufzulegen? Also sind irgendwie 1.000 oder eher 10.000 oder 100.000?
Ja, das geht schon in die Hunderttausenden rein, ne?
Okay.
Muss man schon
sagen.
Das heißt,
ihr macht nicht mal irgendwie einen Test mit irgendwie 2.000 Töpfen oder so?
Nee, sowas machen, das, also wir machen auch schon mal so eine, weiß nicht, so super Ultra-Limited von 50.000, 60.000. Ja. Das sind dann so Marketing-Stunts, ja? Aber in der Regel geht das dann schon in die Hunderttausenden rein, damit das Spaß macht, ne?
Weißt du aus dem Kopf, in wie viel LEH-Läden ihr gelistet seid?
Weißt du, was das Ding ist? Ich kann es dir nicht genau sagen. Wirklich nicht. Ja. Weil das ist ja auch so, du hast zum Beispiel eine Listung bei der Rewe, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt aber ja nicht, dass du in jedem Markt drin bist. Da gibt's ja dann noch mal einzelne Regionen, West, Süd, Nord und so weiter. Und selbst davon gibt's dann noch mal so einzelne Franchise-Nehmer, die sich dann entscheiden können. Ich würde sagen, wir sind mittlerweile, wenn du jetzt auf die einzelnen Produkte betrachtest, in plus 6.000 Supermärkten.
Mhm.
Ja.
Ziemlich cool.
Ja.
Wenn ihr Content erstellt oder wenn ihr sagt, wir möchten gerne auch dieses Foodporn, diese bildstarken Spaß, Lust, Genuss, Bilderstellung irgendwie unterstützen. Teilweise habe ich Fotos gesehen, wo dann auch so riesengroße Töpfe, irgendwie so 1,5 Meter große Töpfe irgendwie von euch rumstehen. Sind das auch wichtige Bausteine, dass man sagt, wir müssen auch so einfach Dinge unserer Marke in groß bauen oder wir müssen irgendwie auch helfen, dass coole Bilder gemacht werden können, also dieses Helfen von Instagrammable Moments durch cooles Zubehör, ist das Teil der Strategie?
Wir haben ein Office gebaut damals, also das haben wir im Prinzip so wie so ein super Playground gebaut. Das heißt, wenn du bei uns ins Office kommst, falls du mal in Köln bist, bist du gerne eingeladen. Sieht wirklich aus wie Mini-Google. Ja, also das ist, also du weißt gar nicht, wo du jetzt gerade gelandet bist, bei Willy Wonka im Umpa-Lumpa-Land oder bei Mini-Google. Und genau das ist auch das Ding, du kannst bei uns an jeder Stelle Content machen. Und du musst gar nicht mehr viel verändern, dass es auch schon direkt Instagrammable aussieht. Wir haben da überall irgendwelche Geräte rumstehen, wir haben zig Kostüme, wir haben einen richtigen Content Room mit tausenden Utensilien mittlerweile, also wirklich tausende Sachen. Wir haben alles da, von bis. Also wenn du Bock hast, irgendwie dich als Hexe zu verkleiden, dann findest du ein Kostüm. Wenn du Bock hast, als Erdbeere rumzulaufen, findest du ein Kostüm. Als Superman. Also das ist alles da, was du brauchst. Und dementsprechend haben wir das über die Jahre so aufgebaut, dass wir da einfach unseren Playground so ausgebaut haben, dass es für uns gar nicht mehr schwer ist, das so Instagram aufzubauen, weil du immer irgendwas findest, was du dafür nutzen kannst. Ja? Und dem, das ist natürlich auch unser Daily Business. Also ohne den Content geht gar nichts. Und wenn dann natürlich noch die Creator das genauso weiterspielen, das auch so fühlen, dann ist das natürlich eine geile Fusion, die dann am Ende in Spaß und Umsatz mündet. Ja?
Jetzt bei meinem Keyword-Tracker hast du jetzt, glaube ich, schon zum 11. Mal das Wort Spaß gesagt. trotzdem habe ich irgendwo über dich gelesen, dass du sagst, Erfolg heißt auch, Discomfort auszuhalten. Was sind so typische Discomfort-Situationen in den letzten 8 Jahren gewesen, wo du sagst, das kann sich mancher von außen eben auch nicht vorstellen, aber die gehören halt auch dazu, damit man irgendwie auf die nächste Stufe kommt.
Ich glaube, das kann sich kaum einer vorstellen, der nicht selber mal in der Situation war, weil man muss sich ja einfach nur vorstellen, du hast erstmal eine Verantwortung für Mitarbeiter. Da fängt das ja schon an. Die wollen ja auch ihr Gehalt bekommen. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute aus der Branche, die gerade richtig hart kämpfen, wo ich weiß, dass die jeden Monat gucken müssen, dass die ihre Gehälter bezahlen können. Jetzt hatten wir das Glück relativ von Anfang an, dass immer schon ganz gut bei uns lief. Trotzdem macht man sich natürlich hier und da mal Gedanken. Dann gibt's mal vielleicht Mitarbeiter, mit denen man sich nicht gut versteht.
Auch dann gibt's Steuervorauszahlungen auf einmal.
Dann gibt's Steuervorauszahlungen, selbstverständlich, ne? Oder dann gibt's irgendwelche anderen Beschwerden über die Produkte, weil dann auf einmal irgendwas nicht stimmt, das Produkt verändert sich, was man nicht vorher im Blick hatte. Und irgendwie steht man ja als Geschäftsführer auch immer mit seinem Namen auch da. Und natürlich auch, so hart es klingt, du stehst ja immer mit einem Bein im Knast. Ja, das ist ja so. Weil wenn du Scheiße baust und du hast es nicht mitbekommen, weil du jemand anderem vertraut hast, dann ist es trotzdem deine Verantwortung. Ja. Ja, und da gibt's ganz, ganz viele Dinge. Weißt du, am Ende ist es so, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe jeden Tag irgendwelche Diskomfortsituationen, die ich aushalten muss. Ja, ich muss natürlich auch immer irgendwie motivierend vorangehen. Und ich kann ja nicht jetzt einfach reinlaufen ins Büro und sagen, ach, jetzt habe ich privat gerade Probleme, jetzt ziehe ich mal so eine Flappe. Nee, dann sehen die anderen das, dann denken die, was ist denn jetzt hier los? Das ist ja schon mal auch wieder so ein Thema, womit du jeden Tag klarkommen musst. Und am Ende des Tages ist es traurig, aber man stumpft so ein bisschen ab. Also früher weiß ich noch, in den ersten 2 Jahren, da kam irgendeine Info rein, zum Beispiel die und die Region hat euch ausgelistet. Ja, da saß ich da so am Wippen, ne, und dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Ne? Heute kommen so Situationen auf und dann gehe ich danach zum Dönermann und pfeife mir erstmal einen dicken Gyros-Teller irgendwie da rein, ne, ohne Magenschmerzen zu bekommen, weil das einfach, weil das einfach dann zur Normalität wird. Da muss schon mehr kommen mittlerweile. Du hast immer wieder Verhandlungen, die sind zäh. Du hast immer wieder Gespräche, die sind unangenehm, ob intern oder extern. Auch das muss man ja lernen zu führen. Stell dir mal vor, du musst jetzt dem ersten Mitarbeiter mal sagen, du, mit uns, das wird nichts mehr. Ne, kommt nicht oft vor, aber auch das kam schon vor. Das ist ja auch nicht einfach. Ich bin ja jetzt kein herzloser Typ, sondern ich muss demjenigen dann sagen, aus den und den Gründen geht's nicht weiter. Ja. Schwierige Situation. Ja, und das sind so Sachen, die haben mich immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Da muss man dann, glaube ich, aber auch irgendwann den Punkt finden, möchtest du gemocht werden oder möchtest du, dass allen gut geht und dass alle weiterkommen? Weil am Ende des Tages bringt mir das ja nichts, wenn mich jeder mag, aber die Firma geht pleite. Ja, deswegen, da muss man dann, glaube ich, einfach gucken, dass man den nötigen Respekt bekommt. Aber du kannst nicht von jedem gemocht werden. Und du wirst auch. Das hat bei mir ganz lange gedauert, wirklich bis vor 2-3 Jahren, als ich mit dem Thema und auch mit meinem jetzigen Geschäftspartner Paul, wir haben beide mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Ja. Und dann ging das besser. Ne? Wir sind dann noch nicht da, wo wir sein müssen, aber dann ging das besser. Und das sind so Themen, die begleiten dich jeden Tag. Ne? Schlaflose Nächte. Also wie viele schlaflose Nächte hatte ich, weil irgendwas nicht geklappt hat, weil irgendein Produkt nicht gelistet wurde, weil irgendwie was, wo Umsätze nicht reinkamen oder. Also die letzten 8 Jahre waren a tough cookie, wie man so schön sagt.
Schön, dass du das noch eingebaut hast. Ja. Was macht ihr zum Thema Persönlichkeitsentwicklung? Also ist das Coaching oder ist genau, Bücher oder gibt es da eine Methode?
Nee, wir haben da so jemanden gefunden für uns, der sehr alt und weise ist. Und da fahren wir dann einmal im Jahr hin und lassen uns dann 3 Tage von dem verbal vermöbeln. Ja? Ja, das ist Sadomaso vom Feinsten. Und dann erklärt er uns mal wieder, worauf es ankommt im Leben. Und dann läuft das danach erstmal wieder rund. Dann hat man erstmal den Kopf wieder gewaschen bekommen.
Gibt es da so eine Ansage oder ein Credo oder irgendeine Übung, die du mit uns teilen kannst?
Also, gibt ganz, ganz viele Sachen, ja. Also, da muss man, glaube ich, mehr machen, als dass ihr das jetzt nachmachen könntet. Aber man darf sich selber gar nicht so ernst nehmen. Am Ende des Tages, ne, kochen wir alle mit Wasser. Und man sollte den Leuten auch das Vertrauen schenken. Weil wenn man immer nur denkt, es kommt auf einen selber an, dann wird das eh nix. Damit fängt das schon mal an. Und auch so dieses Thema, das habe ich ja auch gesagt, du musst nicht immer denken, du musst alles aushalten. Ist auch okay, mal Schwäche zu zeigen, das Ding laufen zu lassen. Und man sollte das Leben einfach, wie gesagt, nicht so ernst nehmen. Am Ende des Tages ist es leider so. Wir liegen alle irgendwann unter der Erde. Und was bringt mir das, wenn ich mir so einen Stress jetzt mache? Solange ich mir nicht zu Schulden kommen lasse und nicht illegale Geschäfte mache, ist doch alles super. Mache ich nicht, habe ich auch nicht vor. Deswegen, man muss manchmal locker luftig durch die Hose atmen. Und es gibt, und das hat er gesagt, es gibt keine Probleme. Es gibt für alles eine Lösung. Und das kann ich vielleicht kurz teilen. Denn wenn du denkst, du hast ein Problem, dann hast du nämlich immer die Wahl. Entweder lerne das Problem zu lieben, also love it, ja, oder versuche es zu ändern. Wenn das nicht geht, du kannst es nicht ändern, du kannst es auch nicht lieben, dann leave it. Dann verlasse die Situation. Und das kannst du mit allem anwenden, auf eine Situation im Alltag oder auch mit einer Beziehung. Komm mit den Macken deines Partners klar, lerne es zu lieben, versuche es gemeinsam zu ändern. Wenn das nicht geht, verpiss dich. Tschüss. Ja, ganz einfach. Und so ist es. Und da hast du keine Probleme mehr. Die Umsetzung liegt bei dir. Das ist so. Ne? Ja.
Ich hatte vorhin noch eine Frage vergessen zum TikTok-Shop. Würdest du sagen, TikTok-Shop unfassbar wichtig für euch oder netter Bauteil, aber jetzt auch nicht life-changing?
Überhaupt gar nicht wichtig für uns gerade. Aber hätte mir damals jemand gesagt, ey, ihr macht 15 mal so viel Umsatz nur mit TikTok, weil ihr auf die Plattform 2020 geht, hätte ich den auch ausgelacht. Deswegen,
ja.
Wir sind Vorreiter bei so Themen, bei allen. Roblox, verschiedene andere Sachen. Immer wieder gucken wir uns die Sachen an, machen die. Und ich bin davon überzeugt, dass TikTok-Shop in den nächsten Jahren den kompletten E-Commerce, also den Social-Commerce, revolutionieren wird. Ob die das dann selber sind oder ob sich andere Plattformen das dann abgucken und die es besser machen, das spielt erstmal keine Rolle. Aber als sozusagen Einsteiger da, kann man sich da vieles abgucken, was man für sich dann sozusagen adaptieren kann. Und es wird alles verändern. Weil Amazon hat eine Sache verpasst. Die haben ein geiles Ding da liegen, ja? Aber die haben es nie geschafft, die Leute zu inspirieren. Und das macht TikTok, weil wenn ich nach einem Restaurant suche, gehe ich nicht mehr auf Google. Da gehe ich auf TikTok und gucke mir direkt die Videos an. Und das ist viel geiler als irgendeine Bewertung.
Gibt es in deiner Brand irgendetwas, was du jetzt retrospektiv lieber anders hättest? Also du sagst, ja, jetzt bin ich erfolgreich. Jetzt könnte ich auch nochmal so einen Qualitätsanspruch haben und sagen, am liebsten hätte ich dies oder das oder jenes nicht gemacht. Oder
ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich haben wir immer das gemacht, worauf wir Bock hatten, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Ne, wir haben dann irgendwann die Churros rausgebracht, die haben auch irgendwas mit Teig zu tun. Wir haben dann irgendwann andere Produkte in der Pipe gehabt, die wir dann nicht rausgebracht haben, nicht gepasst haben. Als nächstes bringen wir vielleicht Waffeln und Cookies dann weiter raus. You never know. Aber eigentlich gibt's da nichts. Wir haben immer geile Produkte vom Qualitätsanspruch. Die sind dann deswegen auch dementsprechend teuer. Damit muss dann der Kunde klarkommen, muss er sich entscheiden, möchte er dann eine gute Qualität oder möchte er irgendeinen Rotz dann da haben. Ne? Kann er sich ja
Quantität, dann selber,
genau, die Qualität ist bei uns hoch. Ich glaube, wir hätten eine Sache ein bisschen eher machen können. Da hätten uns alle einen Gefallen mitgetan. Wir hätten eher Produkte fürs Online-Geschäft entwickeln können. Das macht einfach Sinn. Ich glaube, das hätte ich anders gemacht. Hatten wir gar keine Kraft zu, gar keine Zeit zu, weil der Handel uns voll eingenommen hat. Aber ich glaube, wenn ich das nochmal anders machen könnte, dann wäre ich da viel früher ins Online-Geschäft eingestiegen mit halt eben irgendwelchen Trockenprodukten jeglicher Art in dem Bereich, ja.
Softwareentwickler in SaaS-Firmen verdienen teilweise ja wahnsinnig viel Geld und die Geschäftsführer sagen auch so, ja, aber das die machen halt den Wert und da sozusagen gibt es fast für einen sehr guten Entwickler gibt es fast nicht zu hohe Gehälter. Gibt es sowas in eurer Branche auch, wo du sagst, bei mir ist es der Außendienstvertreter oder I don't know, gibt es irgendwelche wichtigen Positionen in eurem Unternehmen, wo du sagst, das hat einfach einen großen Wert und da sollen die Leute auch wirklich gut verdienen?
Also ganz ehrlich, bei uns, wir sind ein kleines Team. Ne? Da greift jedes Zahnrad ineinander. Wir haben so 30 Leute ungefähr, roundabout. Selbst der Praktikant, wenn dann einer da ist, kriegt direkt Verantwortung. Und da sieht man auch, wie wichtig das ist, wie wichtig jedes einzelne Rad für uns ist. Natürlich sind wir im Prinzip eine Marketing- und Vertriebsbude. Und ich glaube, man könnte theoretisch gewisse Bereiche ausgliedern. Aber weil wir halt alles in-house machen, würde ich behaupten, eigentlich ist jeder Einzelne wirklich wichtig. Content ist natürlich ein wichtiges Thema für uns, aber auch dafür gibt es mittlerweile genug Möglichkeiten. Ich glaube, die Leute, die bei uns sind, die haben alle Bock. Und das macht sie auch so besonders. Und bei uns verdienen auch alle im Prinzip gleich. Da gibt's jetzt nicht irgendwie so, der ist jetzt Vertriebler und der ist jetzt das und das. Ja. Das hat eher was mit der Zugehörigkeit und mit der Verantwortung dann am Ende des Tages zu tun, was die Leute dann verdienen. Und bei uns kannst du super geil auch aufsteigen. Also wir haben zum Beispiel jemanden, uns gibt's ja offiziell seit 7 Jahren plus. Der ist seit 7 Jahren dabei. Ja, cool. Und ein anderer ist seit 6 Jahren dabei. Und das sind zwei Leute. Der eine verantwortet den kompletten Vertriebsbereich und der andere den kompletten Controlling-Bereich. Daran sieht man ja auch so, man kann aufsteigen und die Sachen gehen ja auch dann irgendwann ins Ausland und dann gibt's Online-Geschäft. Aber da gibt's immer Möglichkeiten, wenn man möchte und die Verantwortung auch dann eben annimmt. Und das sind mittlerweile auch zwei von meinen besten Freunden, witzigerweise, die sogar auf meinem Junggesellenabschied und natürlich auch auf meiner Hochzeit mit dabei waren. Und da sieht man auch, ne, also ich bin natürlich schon viel auf der Arbeit, eigentlich immer, ne? Und wenn ich nicht auf der Arbeit bin, wie jetzt gerade, dann arbeite ich halt eben von zu Hause. Es macht aber auch Spaß, weil man halt eben mit Leuten zusammen ist, die man echt mag. Und das habe ich ja auch da in meinem LinkedIn-Profil beschrieben. Und das ist halt kein Quatsch, sondern das ist halt wirklich so. Und sonst würde ich das, glaube ich, auch nicht so lange durchhalten. Weil es gibt schon, sagen wir mal, Jobs heutzutage, in denen man schneller mehr Geld verdienen kann. Das ist, glaube ich, klar, ne? Ja, das ist klar, ja.
Im Sommer warst du auf der, ich glaube, Konferenz Contra, also eine KI-Konferenz.
Ja, genau.
Und was haben denn Kekse mit AI zu tun?
Ja, das ist total spannend, ne? Also eigentlich gar nichts, aber ich bin natürlich immer überall mit am Start, wo ich irgendwie uns auch positionieren kann. Und wir haben natürlich auch in der Firma sehr, sehr viel mittlerweile mit KI zu tun. Also ganz witzig, selbst der Geschäftsführer von Katjes, der Bachmüller, mit dem wir regelmäßig im Austausch sind, der ist absoluter KI-Fan. Die haben jetzt gerade zuletzt eine Kampagne rausgebracht. Wir haben auch 23 schon eine KI-Kampagne rausgebracht. Wir arbeiten viel damit. Unsere ganzen Packagings sind alle mit KI. Das ist alles nicht echt. Ja, das ist total geil. So, und wir sind da sehr, sehr viel mit KI unterwegs. Außerdem sind das zwei Freunde von mir, die das da machen, die Contra. Und da habe ich dann einfach mal ein bisschen was zu TikTok-Shop und so weiter erzählt. Genau.
Marc, meine Fragen neigen sich dem Ende zu, aber manchmal gibt es natürlich Themen, die ich von außen überhaupt nicht so sehe wie du oder wo du sagst, das wirst du leider nie gefragt und das ist dir eigentlich wichtig oder findest du spannend oder hast du gerade so im Blick, gibt es irgendwas, worüber wir noch kurz quatschen sollten, was dir einfach persönlich wichtig ist oder wo du selbst ein Interesse dran hast?
Du, ganz ehrlich, du hast ja die wichtigsten Fragen gestellt, so Sachen wie, warum machen wir eigentlich Zucker, wenn alle anderen das nicht machen, ne? Oder was sind so meine Hürden gewesen im Leben oder den Tipp? Ich habe da eigentlich gar keine weiteren Themen. Das war bis hierhin ein super geiles Gespräch, offen und hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön schon mal dafür.
Da möchte ich auf jeden Fall nichts hinzufügen. Vielen, vielen Dank, Marc Mühijodo von Cookie Bros. Marc macht extrem erfolgreiche, leckere Snacks und ich wünsche Cookie Bros, dir Marc und deiner Familie alles Gute. Eine Sache habe ich noch, deine Frau ist Unternehmerin.
Ja, stimmt, die ist auch Unternehmerin, das ist korrekt, ja.
Wie liegt das bei euch in der Familie? Jetzt glaube ich, ihr zweites Unternehmen jetzt?
Ja, sie hat zwei Unternehmen, einmal war sie auch bei Höhle der Löwen, da hat sie ein Babymatratzen-Startup, das baut sie auch gerade weiter aus. Da sind jetzt auch Leute da.
Sproutling.
Genau, Sproutling, sehr cool, danke, dass du es erwähnst. Ja, ich wollte jetzt keine Eigenwerbung machen. Und dann hat sie auch noch eine Haarfirma gegründet.
Ja.
Und ganz richtig. Und Gilly geschrieben. Und falls ihr es mal gucken wollt, da geht es um Haaraccessoires, Haarklammern etc. pp. Und die hat sie unter anderem auch mit der Antonia Elena gegründet. Mhm. Ja, und die geben da gerade richtig Gas. Die machen da tolle Umsätze.
Ich kenne
die
nicht. Wer ist Antonia?
Das ist die von Moor, mit der wir auch die Version machen. Und haben sich dann kennengelernt. Stimmt. Und dann kam es dann irgendwie wie Faust aufs Auge, hat gut gepasst. Und das läuft richtig, richtig gut auch, muss man sagen. Ja, weil Haare irgendwie haben die meisten aus dem Kosmos da auf dem Kopf. Und die bauen jetzt coole neue Produkte. Und klar, ich bin da jetzt nicht involviert in dem Sinne, aber ich unterhalte mich immer mal wieder mit ihr dazu, gebe ihr mal so ein paar Tipps aus meiner Richtung, wenn ich ihr da überhaupt noch Tipps geben kann. Und wir sind da echt ein cooles Power-Couple mittlerweile. Ja. Und so soll es weitergehen über die nächsten Jahre.
Ja? Das ist schön. Und zwei Einkommen sind auch immer sicher als ein Einkommen. Insofern
so ist
perfekt.
Es.
Ja, dann wünsche ich deiner Frau auch nochmal stellvertretend alles Gute.
Dankeschön.
Schön, dass du hier warst und danke dir für deinen Input.
Dankeschön.
Und dir zu Hause ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dahin ganz viele liebe digitale Grüße von
Marc
und Christoph. Bis bald. Ciao.